Steht Ferrari eventuell vor einem Mega-Umbruch? Das wollen wir mal in der Folge etwas genauer anschauen. Wir haben, ihr habt es vielleicht schon in den Thumbnails gemerkt, sehr, sehr großen Fokus. Es ist Race Week, aber wir sprechen viel über Ferrari. Es könnte sein, dass sie ein neues Hauptquartier in England aufbauen. Es könnte sein, dass Fred Vasseur geht, und das werden wir jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten auch. Und es gibt Upgrades, die könnten sogar jetzt schon beim kommenden Rennen auftauchen. Fred Vasseur hat ein bisschen was dazu gesagt, auch noch zu vielen anderen Sachen, die im Team momentan, ja, vor sich gehen. Und wir schauen natürlich nochmal drauf, was ist der WM-Stand, was sind die großen Dinge, auf die wir uns freuen an diesem Wochenende, Dave. Wir sprechen auch über die Vertragsverlängerung kurz von James Vowles, der Williams-Teamchef. Der hat jetzt einen langjährigen Vertrag unterschrieben. Genau weiß man nicht, wie lange es gehen wird, aber alles andere, das kommt jetzt in dieser tollen Folge.
Ja, die Wochen der Wahrheit bei Ferrari, Race Week, Freunde, auf geht's.
Tja, wir legen los. Race Week, zwei Wochen sind dann schon wieder rum, und manchmal kommt es mir vor, Dave, als wäre hier schon seit zwei Monaten nichts passiert. Aber wir stützen uns mal direkt in die Themen. Darum habt ihr draufgeklickt und darum soll es jetzt auch gehen. So,
so ist es.
Wir haben geschrieben, mega Umbruch eventuell bei Ferrari. Das kann man durchaus so sagen, bevor ihr uns jetzt Clickbait eventuell vorwerft. Wir erklären euch jetzt mal ganz genau, warum das so ist. Es steht zur Debatte, und das hat der Sky Sports UK Experte, sehr vor allem Nico Rosberg, unser letzter deutscher Formel 1 Weltmeister, darf man an der Stelle natürlich auch nicht vergessen, 2016, und einer der heftigsten Teamkollegen von Lewis Hamilton ever, darf man auch nicht unterschlagen an der Stelle,
ever.
Der hat gesagt, dass Ferrari möglicherweise daran arbeitet, eine Tochtergesellschaft in Großbritannien aufzubauen. Das würde halt bedeuten, dass sich das strategische Zentrum des Teams so ein bisschen mehr an England natürlich dann heranrobben würde. Und ganz klar, England ist mehr oder weniger der Dreh- und Angelpunkt auf dieser Welt der Formel 1. Da haben viele Teams ihre Hauptquartiere, ihre generellen Hauptquartiere sind da komplett ansässig, Dave. Manche, die haben so eine Art Hybridgeschichte am Laufen, wie zum Beispiel Haas.
Ja.
Die sind eigentlich ein US-Team. Und jetzt überlegt anscheinend auch Ferrari, so etwas zu tun. Rosberg hat gesagt, dass bei Mercedes, oder hat auch ein paar Vergleiche aufgestellt zwischen Ferrari und Mercedes, und wir werden auch gleich, Dave, noch drauf eingehen, warum das jetzt in Erwägung gezogen wird und was die Vorteile sein können, aber vielleicht auch die Risiken. Und er hat eben auch gesagt, Mercedes hat ja seine Chassisentwicklung und Motorenentwicklung zwischen Brackley, um Gottes Willen, zwei Bs jetzt, also Brackley und Brixworth aufgeteilt. Und bei Ferrari, da findet alles in Italien statt, und auch mit extrem, nennen wir es mal, aufgeblähten Strukturen im Vergleich zu Mercedes. Gleich dazu mehr. Und da sieht er eine ganz klare Effizienzlücke bei Ferrari. Anders als das zum Beispiel bei Mercedes der Fall ist. Da sind nämlich die Strukturen schlanker, da geht alles viel schneller, meint Rosberg. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, weiß ich nicht, ob da wirklich viel dran ist. Er hat es mal gesagt, er hat es in den Raum geworfen. Und ich denke, Nico Rosberg wird da jetzt keine komplett haltlosen Geschichten in die Welt setzen. Also mag schon sein, dass es da Überlegungen gibt. Und wenn wir mal ein bisschen die Geschichte zurückrücken, das gab es ja auch schon mal. Ferrari hat, Ende der 80er war es John Barnard verpflichtet, den damals größten, besten Konstrukteur von Rennwagen. Es war noch bevor ein gewisser Adrian Newey dann so richtig mal auf den Plan getreten ist. Aber John Barnard war auf jeden Fall der Mann, den man da unbedingt haben sollte, wollte. Der hat sich bereit erklärt, für Ferrari zu arbeiten. Der wollte aber ums Verrecken nicht aus England weg. Und man hat sich dann irgendwie geeinigt auf so ein eben Zwei-Location-Modell. Ja, alles blieb bei Ferrari erstmal in Italien. Aber John Barnard hatte sein eigenes Büro in England und ein paar Leute. Und ich sag mal so, das hat nicht sehr gut funktioniert damals.
Mhm.
Aber das war natürlich auch komplett andere Zeiten. Die Formel 1 hat sich seitdem verändert. Vor allem die Art und Weise der Kommunikation hat sich natürlich massiv verändert. Wir haben ja heute wirklich Internet, Videocalls. All das ist halt eine Tagesordnung. Das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er definitiv noch nicht so. Da hat man sich Faxe hin und her geschickt und ein bisschen telefoniert vielleicht. Es wäre zumindest nicht undenkbar, ja. Du hast das schon angesprochen, einige andere Teams machen das auch so, ne? Die Racing Bulls haben da sowas am Laufen. Haas hat auch ein duales Modell mit Italien und eben England. Cadillac nächstes Jahr wird dann sowieso ein ganz anderes Modell nochmal aufmachen, teilweise in den USA, teilweise in England, und. Also es geht heute grundsätzlich, dass man von mehreren Standorten tatsächlich effizient zusammenarbeiten kann. Aber es ist halt die Frage, ob Ferrari an der langjährigen Tradition rütteln möchte und rütteln kann. Es ist ja immer die große Stärke von Ferrari gewesen, dass alles an einem Ort entsteht, gebündelt, und grundsätzlich, denke ich, ist das auch ein Vorteil. Ja? Auch Aston Martin wird das jetzt so haben. Und dass es bei Mercedes eben anders ist, dass die zwei unterschiedliche Standorte haben, ist ein bisschen historisch so gewachsen. Diese Motorenschmiede in Brixworth, das war ja früher, ich meine Ilmor, ja. Und die haben das halt aufgekauft, umgelabelt und sind einfach dort geblieben vor Ort. Ich denke, auch Mercedes wäre das sehr recht, wenn sie alles unter einem Dach hätten. Da sind die Kommunikationswege einfach nochmal ein bisschen kürzer. Es läuft alles effizienter. Aber es ist natürlich Fakt, dass Italien als Standort für die Formel 1 ein Nachteil ist. Ja, grundsätzlich alles außerhalb von England ist erstmal ein Nachteil. Dort sitzt nun mal das Herz der Formel 1. Die allermeisten Teams haben dort ihre Hauptquartiere. Und die britischen Unis arbeiten ja gewissermaßen auch zusammen. Es gibt ja diesen Motorsport Valley. Das ist so eine Art Silicon Valley nur für Motorsport. Und entsprechend gehen halt viele Studierende aus der ganzen Welt eben nach England, die vorhaben, in der Formel 1 zu arbeiten oder im Motorsport generell. Die werden dann aber direkt von den Unis dort abgeworben. Es ist natürlich nicht undenkbar, aber viel, viel schwerer, auch übrigens für Sauber in der Schweiz, da gute Kräfte abzuwerben. Da sind einfach komplett andere Umstände natürlich als in England, auch andere Gehälter. Wir sprechen dann halt auch über die Einfachheit, ne? Man stelle sich vor, ein Ingenieur XY heuert bei einem Formel-1-Team an, der bleibt dann da ein paar Jahre, der gründet vielleicht eine Familie, dann sind die Kinder da in der Schule, und wenn der dann keinen Bock mehr auf seinen Arbeitgeber hat oder einfach wechseln möchte aus irgendwelchen Gründen, kann er innerhalb von England die meisten Teams einfach munter wechseln, ohne dass seine Familie da irgendwie rausreißen muss aus ihrem Leben. Wenn jetzt jemand aber, ne, von England zu Ferrari wechseln möchte, zu Sauber oder eben umgekehrt, ist das schon viel schwerer. Da hängt einfach dann viel mehr, ich nenne es mal Ballast, dran. Ja. Deswegen ist Großbritannien als Standort schon clever, wenn man die Möglichkeit hat. Sollte man dort irgendwie den Standort aufmachen, damit man auch eben im Ingenieurspool eine Rolle spielt. Und natürlich ist komplett unbekannt, was Ferrari da eventuell vorhat. Es ist ja jetzt, stand jetzt wirklich ein Gerücht. Aber wenn sie ein Ingenieursbüro aufbauen, wenn sie das klug vernetzen mit der Basis in Maranello, dann denke ich, kann das schon eine sehr fruchtbare und sinnvolle Geschichte sein. Ja, aber Zukunftsmusik an der Stelle.
Ja, und was Nico Rosberg auch sagt, er sagt, es gibt tatsächlich auch, ja, er nennt es sozusagen das Exzellenzniveau, das er bei Ferrari sieht, dass also sozusagen die Top-Leute oder halt wirklich die Masse an Top-Leuten sozusagen und den Strukturen, die dort herrschen, die sieht er tatsächlich auch in vielen Bereichen, sagt er, unter dem, was bei vielen britischen Teams der Fall ist, vor allem bei Mercedes, und die kennt er in- und auswendig. Er hat das so ein bisschen dann auch verbunden mit der gesamten Kultur und dem Standort Italien, dass das die Arbeit erschweren würde, also auch Elemente, was Dave gerade gesagt hat. Und was er dann aber auch tatsächlich gesagt hat, ist, dass Probleme bei der Entscheidungsfindung geben soll, wenn man jetzt mal Mercedes und Ferrari direkt vergleicht. Er hat da auch ganz konkret gesagt, Lewis Hamilton zum Beispiel, der soll angeblich, so sagt Nico Rosberg, Schwierigkeiten haben, diese komplexe Hierarchie bei Ferrari zu durchschauen, denn warum soll die komplex sein? Erklärung, bei Mercedes, da gab es relativ schlanke Strukturen. Da ist Hamilton mit einem Problem zu Toto Wolff gegangen und der hat es dann geregelt sozusagen. Bei Ferrari scheint richtig, genau. Ja. Also es war relativ einfach sozusagen. Ne? Toto Wolff ist da ja der Big Boss, Teamchef, und der hatte auch alle Kompetenzen sozusagen dann von oben zu sagen, pass auf, jetzt Lewis braucht das jetzt so, oder dann kann auch der Russell sein. Also dann wird das aber so gemacht, wenn er das als sinnvoll erachtet. Jetzt mal stark vereinfacht gesagt. Ja? Bei Ferrari scheint es da aber nicht ganz so leicht zu laufen. Da gibt es anscheinend viel mehr Leute, die was zu sagen haben. Nach allem, was man jetzt Nico Rosberg so glauben darf, da sind viele Entscheidungsträger involviert. Und anscheinend, so Rosberg, habe Hamilton jetzt eben selber festgestellt, dass es eben bei Ferrari auch eine Menge Änderungen brauchen wird, um eben um Weltmeistertitel zu kämpfen. Und das scheint eben ein Element davon zu sein. Ja, also es ist einfach nicht nur die Autoentwicklung, dass du da kluge Leute hast, sondern die müssen dann auch gut zusammenarbeiten können. Und das kann man sich so ein bisschen natürlich, wenn man es jetzt vereinfachen will, das ist in vielen Firmen so, egal in welcher Branche ihr seid, aber auch mit dem Fußballteam zum Beispiel vergleichen, da ist immer der vielleicht ein bisschen plastischer. Wenn da nicht die Kompetenzen klar verteilt sind, jeder auf dem Feld weiß, was er zu tun hat, dann rennt der eine zum anderen und dann wird über drei flüsterpostmäßig über drei Stationen dann es weiter kommuniziert. Es gibt Chaos und so weiter und so fort. Kann schwierig sein. Das scheint eben bei Mercedes viel, viel besser zu laufen.
Ja, aber das, ja. Da können wir ja gleich mal ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Das ist ja genau Gerne. Die Aufgabe von Fred Vasseur. Und, ja,
absolut.
Um diese Aufgabe da zu erfüllen, braucht es natürlich Zeit. Ne? Ich bin mir auch sicher, wenn Lewis Hamilton zu Fred Vasseur hingeht und sagt, ey, Fred, hör mal, ich brauche das und dies, geht der Fred Vasseur ganz genauso hin und sagt, ey, Freunde, der Lewis, der sagt, dies und jenes, regelt mal. Also ich glaube, den Unterschied wird es da nicht geben, denke ich. Aber wie sehr sind die Strukturen da gefestigt und wie sehr weiß dann A, Fred Vasseur, zu wem er hingehen muss, ne? Das ist natürlich eine Sache. Und wie viel Autorität genießt Fred Vasseur danach? Ich sage jetzt mal relativ kurzer Zeit. Wenn man sich anschaut, absolut, wie lange Toto Wolff bei Mercedes ist, der hat die ganze Struktur ja mit aufgebaut von mehr oder weniger Tag 1. Ja, also er war nicht ganz von Anfang an dabei, aber beinahe. Und als er dann da war, war er sofort in einer sehr dominanten Position, sage ich mal, zusammen mit Niki Lauda damals bei Mercedes. Und Paddy Lowe war da auch noch ziemlich maßgeblich. Der Fred Vasseur ist jetzt gerade mal das zweite, dritte Jahr bei Ferrari. Der muss natürlich seine Mannschaften innerhalb der Mannschaft auch klug zusammenstellen. Er muss da alles zusammenfügen, ja. Und das geht eben nicht in der Kürze der Zeit. Es dauert lange. Und diese Geduld haben natürlich aber die italienischen Medien nicht. Auf die gehen wir dann sicher gleich nochmal ein. Aber ich persönlich sehe jetzt keinen Grund, warum das mittelfristig bei Ferrari nicht genauso effektiv und gut laufen sollte, wie das laut Nico Rosberg bei Mercedes der Fall ist.
Also was man ja schon mal sagen kann, ist, dass der Status von Toto Wolff natürlich ein bisschen größerer ist, nach allem, was man weiß, als jetzt beispielsweise der von Vasseur bei Ferrari. Der hat jetzt zum Beispiel, also Toto Wolff, ja auch Anteile an dem Team, und zwar nicht so knapp, sehr, 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 sehr große. Bei Vasseur kann es sein, dass die Leute, die über ihm stehen, also er ist natürlich der Teamchef von Ferrari, aber Ferrari als ganzes Konstrukt hat zum Beispiel auch John Elkann, das ist der der Executive Chairman, und Benedetto Vigna, das ist der CEO, und die haben natürlich dann nochmal ein Gewicht. Wichtigeres Wort. Wenn jetzt zum Beispiel in dieser Hierarchiestruktur Vasseur, Hamilton kommt zu Vasseur, Vasseur versucht, was durchzusetzen, und die anderen, die haben eben nicht so im Prinzip entweder das Vertrauen oder eben eher Vasseur nicht so das Vertrauen von diesen zwei Erstgenannten, hören die anderen vielleicht auch nicht sofort auf ihn und arbeiten nicht gegen ihn, sondern so ein bisschen so in ihren eigenen Kreisen. Das ist so ein bisschen damit gemeint. Also das sieht auf jeden Fall Nico Rosberg so als Problem, und eine der Lösungsansätze, die er da sagt, die gerade anscheinend zur Diskussion stehen, ist eben, das alles ein bisschen zu verschlanken und eben, wie gesagt, auch näher an England zu rücken, um da die besten Leute zu bekommen. Hat natürlich auch ein Risiko. Das muss man erstmal schaffen, denn bei Ferrari, da hat man natürlich jetzt seit Jahrzehnten so gearbeitet, wie man es tut. Wir werden auch gleich noch später in der Folge mal drauf eingehen. Es gibt da schon so eine kleine Mentalität, die auch Lewis Hamilton zwischen den Zeilen angedeutet hat. Das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität. Kennt
das
vielleicht der ein oder andere von euch auch aus der Arbeit.
Das ist selten erfolgreich,
Hat jeder, glaube ich, schon mal gehört. Und das ist natürlich dann schwierig. Und ihr merkt schon, Fred Vasseur, der hat schon einiges sozusagen da auf dem Teller, um was er sich kümmern muss. Und das ist eben nicht so leicht. Also er lacht da immer und ist dann sehr munter, lächelt da irgendwie die Probleme auch weg, scheint da auch immer sehr souverän zu sein. Man stellt sich das vielleicht auch immer ein bisschen leichter vor, als es wirklich ist. So ein Formel-1-Teamchef, das ist nicht ohne. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gegeben, und wir kommen, wie gesagt, nochmal darauf zurück, widmen uns jetzt aber erstmal, Dave, den Ferrari-Upgrades in Österreich, denn auch da hat ja Vasseur dann in letzter Konsequenz die Verantwortung. Die müssen ja natürlich zünden, und die kommen jetzt bald, wahrscheinlich sogar schon in Österreich. Fred Vasseur hat bestätigt, dass Ferrari auf jeden Fall in Kürze Upgrades für den SF25, also das aktuelle Auto, ausrollen wird. Also entweder ist es jetzt in Österreich schon soweit oder spätestens Silverstone. Alles andere wäre sehr verwunderlich. Und Dave, alles deutet darauf hin, dass es sich vor allem um Upgrades von der hinteren Zugstangenaufhängung, also diese hinteren Pullrod-Aufhängungen, handelt. Und die sind ja seit dieser Saison auch S-Pullrods. Also Ferrari hat da von Pushrod letzte Saison auf Pullrod diese Saison umgestellt. Und was dann passieren soll, ist, dass der Wagen eben stabiler operieren soll. Dave erklärt uns jetzt, was genau das heißt. Und
ist das so?
Also dementsprechend soll man da eben mehr aus dem aktuellen Paket rausholen können. Ja, was ist denn so das Problem momentan? Warum macht Ferrari dieses Upgrade?
Es ist das Problem, dass alle Teams in dieser Regel-Ära schon mal früher oder später hatten. Ja, Mercedes hatte das ganz am Anfang mit dem extremen Bouncing. Und Aston Martin hatte das, Red Bull hatte das auch. Das darf man nicht vergessen. Auch McLaren ist da durchs Tal der Tränen gegangen. Es ist halt so, dass diese Regeln, wie sie jetzt halt sind, ne, mit den Venturi-Kanälen unter den Autos, die einfach Unmengen an Abtrieb generieren, eben unter dem Auto, ja, dass das wahnsinnig schwer ist, diesen Abtrieb auch über das gesamte Band konstant am Start zu haben. Es ist wohl sehr einfach, im Windkanal herzugehen, zu sagen, so, wenn wir das Upgrade und das Upgrade machen, haben wir mehr Abtrieb grundsätzlich. Das ist dann auch so, ja. Also die Abtriebswerte, die man da erzielen kann, sind ziemlich absurd. Aber dass man diesen Abtrieb konstant abrufen kann vom Unterboden, das ist unglaublich schwer. Das hängt mit Bodenwellen zusammen, das hängt mit Curbs zusammen. Und natürlich hängt es ganz massiv mit der Aufhängung zusammen. Und man muss da wirklich alles komplett auf links drehen und perfekt in Einklang bringen, damit das Auto eben möglichst unter allen Bedingungen gerade auf dem Asphalt aufliegt. Denn nur dann, ja, ist der Abstand zum Boden und die aerodynamische Plattform, wie man dann sagt, konstant. Dann kann der Abtrieb konstant auch eben abgerufen werden. So, gibt's Bodenwellen, setzt das Auto auf, der Abtrieb reißt ab, das Auto wird unfahrbar, ne? Oder, und das war jetzt bei Ferrari eben der Fall, auch die Disqualifikation in China zum Beispiel war ein Indiz dafür, wenn die Federung grundsätzlich oder die Aufhängung zu weich ist oder zu viel Spiel hat, dann setzt das Auto ab und zu auf. Es verliert natürlich dann grundsätzlich erstmal Abtrieb, das ist immer schlecht. Aber da hat sich auch der Unterboden oder die Planke eben zu sehr abgerieben. Ja, der Verbrauch war zu groß und die muss ja eine bestimmte Dicke auch nach dem Rennen haben. Man möchte eben vermeiden, dass die Autos zu nah am Boden fahren. Deswegen gibt's da so eine Art Pufferplanke mehr oder weniger. Und die muss auch nach dem Rennen, nach der ganzen Renndistanz eben eine gewisse Dicke aufweisen. Die war halt dann zu dünn an einer Stelle mal und ja, so kam es dann, dass Ferrari disqualifiziert wurde. Was macht man jetzt natürlich, ja, das Upgrade, wenn es denn nur die Aufhängung betrifft? Da habe ich übrigens so meine Zweifel. Ich bin mir sicher, da kommen
also
auch noch viele andere
Aufhängung.
Teile.
Ja.
Aber eben vor allem die Aufhängung, da wird halt das Ziel sein, dass man eben durch die Aufhängung die aerodynamische Plattform stabilisiert. Ja, das heißt, dass das Auto so tief wie möglich gefahren werden kann, denn nur dann bringt es den optimalen Abtrieb. Aber gleichzeitig ist die Federung dann so hart unter allen Bedingungen und trotzdem gut fahrbar, dass der Unterboden eben dick genug bleibt am Ende, dass sich da nicht so viel abreibt von der Planke eben. Und dass das Auto vor allem nicht schaukelt, nicht bounced und dass der Abtrieb dadurch eben zu jeder Zeit möglichst groß ist. Der Kompromiss, den Ferrari bisher machen musste und deswegen fehlt ihnen auch ein bisschen Zeit ist, und das ist natürlich der einfachste Trick, den man dann macht, man vergrößert natürlich ein bisschen die Bodenfreiheit. Dadurch schwankt das Auto vielleicht immer noch ein bisschen, setzt aber nicht mehr so oft auf. Das heißt, man umgeht da eine Disqualifikation. Aber jeder Millimeter, und das ist wirklich Millimeterarbeit, den man zu hoch fährt, der kostet halt Abtrieb, ja, weil da mehr Luft natürlich unter dem Auto durchfließt und die Luft dann eben nicht so beschleunigt werden kann. Das kostet einfach alles ein paar Punkte Abtrieb. Deswegen sind die Rundenzeiten langsamer, deswegen fehlt die Gesamtperformance einfach. Das Problem möchte Ferrari jetzt eben angehen und wir drücken alle Daumen, dass das auf jeden Fall klappt. Denn Ferrari, das vorne mitfährt, das ist eine gute Sache für die Formel 1 und es könnte auf jeden Fall auch noch spannend für die WM insgesamt werden.
Also ganz vereinfacht gesagt, das Auto soll einfach gutmütiger zu operieren sein sozusagen, zu fahren sein und gleichzeitig eben einfach in den Kurven stabil bleiben, dass eben diese Luftströmungsabrisse nicht passieren, weil das Auto ins Schwanken gerät. Also das wird spannend, ob Ferrari das hinbekommt. Und Fred Vasseur, der Teamchef von Ferrari, hat so ein bisschen das Ganze runtergespielt. Also da werden jetzt nicht irgendwie Zehntel bei rauskommt, sondern eher Hundertstel. Aber es wird, da ist er, denke ich mal, schon soweit ja, optimistisch.
Das darf man aber nicht unterschätzen. Das mag schon sein, dass das zeitmäßig nur Hundertstel sind, aber
das reicht ja heutzutage.
Wenn man den Abtrieb konstant kriegt, ja, das schon der alles, ne? Das optimiert dann den Reifeverbrauch, die Reifentemperatur. Wenn man weniger Graining hat oder die Reifen schnell auf Temperatur bringt, dann bringt es im Qualifying eine Menge. Also die Wechselwirkungen geringster Veränderungen in so einem Formel-1-Auto, die dürft ihr nicht unterschätzen, die sind immens, ja. Also wenn Fred Vasseur da sagt, es bringt vielleicht ein paar Hundertstel, dann lügt er per se jetzt erstmal nicht. Aber die Gesamtperformance, vor allem über eine Renndistanz, wird sich massiv verändern, wenn sie denn die gesteckten Ziele erreichen.
Ja, ja, du kannst, also wenn es ideal läuft, kannst du natürlich dann auch eben diese Hundertstel über die komplette Renndistanz retten und dann halt dauerhaft eben so schnell fahren. Und das bringt natürlich extrem viel dann. Also das sind mal vielen Sekunden, die dann über die Scan dann gewonnen werden können. Und das Auto auch, wie gesagt, immer gesetzt der Fall, dass dieses Update gut funktioniert, ist dann halt auch vielleicht dann sofort da im Qualifying und kann dann auch in jeder Session abrufen, egal was die Bedingungen sind, und hat eben nicht nur ein relativ schmales Fenster, in dem es gut funktioniert. Ist ja auch ein Problem, mit dem Ferrari im Vergleich zu manchen anderen Teams dann ein bisschen mehr zu kämpfen hat. Ja, Vasseur hat auch gesagt, dass es jetzt eben wichtiger ist, aus dem bestehenden Paket das Maximum rauszuholen und jetzt nicht sozusagen die absolute Performance des Autos noch weiter nach oben zu schieben. Die ist grundsätzlich da, das haben wir auch gesehen bei Leclerc dann in seinem letzten Stint in Kanada. Da ist er ja ähnlich schnell wie die Spitze gefahren. Also da muss man gar nicht so wahnsinnig viel sich verrenken. Also es ist wirklich wichtig, dass das Auto halt dauerhaft das abrufen kann, was eigentlich drinsteckt. Und zwar immer und unter den meisten Bedingungen. Und dann wäre Ferrari schon viel geholfen. Und man darf ja nicht vergessen, die kämpfen ja um Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, unter anderem eben mit Mercedes. Ja, also da sind sie sehr aussichtsreich, da geht noch einiges, aber der Abstand zu McLaren ist halt riesengroß. Die haben halt eben genau so ein Auto, das eigentlich auf allen Strecken unter allen Bedingungen relativ gut funktioniert, auch wenn die beiden da, Norris und Piastri, immer mal wieder zu kämpfen waren, mal ganz so easy zu fahren ist er dann doch nicht. Aber jetzt schauen wir mal, was zum Beispiel Lewis Hamilton zu sagen hat. Der hat nämlich auch ein bisschen auch was zu seiner eigenen bisherigen Leistung gesagt, beziehungsweise was die Fortschritte waren, und hat dann auch deutlich gemacht, dass eben diese Upgrades wichtig sind, um mit den Top-Teams mithalten zu können. Auch er hat gesagt, Ferrari hat schon länger keine Upgrades mehr erhalten, und er ist ständig dabei, die Ingenieure sozusagen ein bisschen herauszufordern, um eben neue Fortschritte zu erzielen. Er hat dann zum Beispiel gesagt, dass er jeden Tag, oder er hat gesagt, ich fordere unsere Ingenieure ständig heraus und stelle ihnen Fragen, denn sie arbeiten an den Setups und sagen, so machen wir es immer, und ich sage, wie wär's denn damit? Ja, und dann arbeiten sie daran, Dinge auszuprobieren und machen dann auch Fortschritte. Er hat gesagt, seit Monaco haben wir uns im Qualifying verbessert, was positiv ist, aber letztendlich brauchen wir eben Upgrades. Wir brauchen ein Upgrade, um mit den Jungs an der Spitze kämpfen zu können. Und das kommt jetzt hoffentlich an alle Ferrari-Fans. Der Silberstreif am Horizont scheint da zu sein. Und er hat dann auch so ein bisschen retrospektiv geschaut, was er denn in seiner langen Karriere da so erlebt hat. Und er hat auch gesagt, es hat dann schon mal Zeiten gegeben, in denen man sehr früh in der Saison eine ganze Reihe von Upgrades bekommen hat. Und dann ist man sehr früh vorangekommen, dann hat man aufgehört mit den Upgrades und wurde dann auch manchmal langsamer. Er hat auch gesagt, im letzten Jahr dieser Generation, also 2026 kommende Saison, kommen ja dann neue Regeln, wird sich vieles, vieles verändern. Vielleicht auch die Hackordnung in der Formel 1 nochmal komplett durcheinander gewirbelt. Das ist ihm jetzt aber eigentlich wichtiger sozusagen. Er hat gesagt, Tatsache ist, dass wir mit diesem Auto, also mit dem aktuellen, hoffentlich immer noch um einen zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen können. Was großartig wäre, sagt er, aber so beschließt er dann, ich will ein Auto, das nächstes Jahr gewinnen kann, und das hat Priorität. So, und
na, eben.
Das wäre bestimmt auch Fred Vasseur. Der ist ja sozusagen der Kapitän hier, haben wir ja auch schon eingangs erwähnt. Und der hat Dave sich jetzt auch nochmal geäußert zu der ganzen Unruhe, die vor allem im Vorfeld vom Kanada Grand Prix gekommen ist. Da hat es ja dann die Gerüchte gegeben, dass er wackelt. Und da hat er sehr klar Meinung oder Stellung dazu bezogen und auch vor allem ein bisschen Einblick gegeben, was diese Gerüchte überhaupt alles machen mit den Mitarbeitern bei Ferrari, darf man nicht unterschätzen. Dass es vergleichbare Situationen in der Vergangenheit auch tatsächlich schon mal gab.
Ja, ja, also wir haben das ja ganz kurz mal umrissen um den Kanada Grand Prix, dass es da Unruhen gab. Und wir haben auch gleich dann festgestellt, die tolle Reaktion der Ferrari-Mannschaft grundsätzlich. Ne? Sowohl Fred Vasseur als auch beide Piloten haben sich da sehr geschlossen gezeigt und gesagt, nee, Freunde, an diesen ganzen Gerüchten, wie auch immer sie jetzt beschaffen sein mögen, ist überhaupt nichts dran. Da ging es ja um Charles Leclerc, der angeblich Ferrari verlassen soll. Der hat gesagt, das ist Quatsch. Es ging darum, ob Fred Vasseur da so wirklich fest im Sattel sitzt und so weiter. Auch der hat gesagt, nee, lasst mich mal machen. Ne? Papa macht das schon. Es ist aber ja so, dass solche Gerüchte auch nicht von ungefähr kommen. Ne? Auch da haben sich Experten, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Nico Rosberg war oder jemand anders, ich glaube aber schon, also solche Gerüchte tauchen nicht aus dem Nichts auf. Das war auch Thema bei Formel Schmidt auch, ne? War ja bei Michael Schmidt hier, der Koryphäe des deutschen Motorsportjournalismus, sage ich mal. Da gucken wir natürlich auch immer gerne rein. Der hat auch eine ganze Menge zu Ferrari gesagt und der glaubt schon, dass es solche Gerüchte grundsätzlich mal ein gewisses Fünkchen Wahrheit haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich zwei unterschiedliche Publikationen in Italien mit mehr oder weniger der gleichen Geschichte dann an die Öffentlichkeit wenden zeitgleich. Also irgendwas muss da schon dran sein. Was ich aber sehr spannend fand, Schmidt hat auch gesagt, und das haben wir ja vorhin schon mal angedeutet, ne, dass Fred Vasseur da nicht das ranghöchste Mitglied ist in der ganzen Hierarchie. Er hat ja auch noch Chefs über sich und ich meine, über John Elkann hat Schmidt gesagt, dass der zum Beispiel keine Ahnung von Formel 1 hat. Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn du da über dir jemanden mit theoretisch mehr Befugnissen hast, der keine Ahnung von der Formel 1 hat oder kein Interesse oder einfach einen zumindest schrägen Blick auf die Sache. Ja, das hilft auf jeden Fall schon mal nicht, aber ich denke, Fred Vasseur wusste ja, worauf er sich da einlässt und hat die Aufgabe ja trotzdem angenommen. Man darf auch nicht vergessen, John Elkann war es auch, der sich massiv dann für eine Verpflichtung von Lewis Hamilton eingesetzt hat. Ja, also ob das jetzt aus irgendwelchen marketingtechnischen Gründen passiert ist oder ob das sportlicher Natur war oder ob die beiden sich einfach gut kennen und gesagt haben, ah komm, machen wir das mal. Ungewiss, auf jeden Fall, und da kommen wir jetzt mal ein bisschen auf die Zitate zu sprechen, die du gerade schon angedeutet hast. Diese ganzen Gerüchte, diese ganzen unruhigen Geschichten, die da von außen an die Mannschaft rangetragen wurden, die machen ja was mit so einem Team, ne? Fred Vasseur hat auch gesagt, es ist sehr, sehr hart für die rund 1500 Mitarbeiter, die jetzt bei Ferrari da beschäftigt sind und ihre ganzen Familien, ja, wenn solche Gerüchte kursieren. Sowas bringt ja immer Unruhe rein und so eine Unruhe, die sorgt natürlich auch immer für Sorge. Ja, so, oh, habe ich morgen noch einen Job oder was ist da wieder los bei Ferrari oder geht das jetzt komplett irgendwie in die Binsen? Wird, weiß ich nicht, ne? Müssen wir jetzt alle nach England umziehen zum Beispiel? Ja, das kommt da sicher auch ein bisschen mit zum Tragen. Und dann berichtet dann Fred Vasseur, dass da Mitarbeiter morgens in seinem Büro stehen, ja, und fragen so, ey, stimmt das denn, was da in der Zeitung steht? Und er muss dann halt beschwichtigen, ne? So, ja, nee, stimmt natürlich nicht und das ist irgendwie frei erfunden und es ist so und so. Das mag man zwei, dreimal vielleicht noch irgendwie lustig finden, aber wenn dann der halbe Morgen damit drauf geht, dass da irgendwelche Leute im Büro stehen und solche Fragen stellen, es hilft jetzt auf jeden Fall nicht, oder es trägt nicht unbedingt dazu bei, dass da der Ablauf rund bleibt, wenn die Leute mit ihren Gedanken irgendwie dann in Sorgen sind, ne, und eigentlich voll fokussiert auf ihren Job sein müssten, damit es da vorangeht bei Ferrari. Es ist halt aber die Frage, ja, wo so diese ganze Spannung und Ablenkung, woher die dann auch wirklich kommt, ja, weil nur weil irgendwelche Magazine oder Zeitschriften oder Tageszeitungen in Italien was schreiben, heißt es ja nicht, dass sie auch gleichzeitig diese ganzen Dinge entweder selbst recherchiert oder erfunden haben. Oft werden solche Stories ja auch extern lanciert. Das gibt's in der Geschichte der Formel 1, da gibt's ja unzählige Beispiele, so hey, irgendwer sagt irgendwas, ich habe da mal gehört und dann zack, schreiben das gleich drei Reporter und veröffentlichen das und die Geschichte kann frei erfunden sein. Die Unruhe bringt sie ja trotzdem, der Schaden ist angerichtet. Das gehört natürlich auch zum Instrumentarium von Formel-1-Teams, sich da so gegenseitig aus der Fassung zu bringen. Also wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass das irgendwie der Grund ist. Wer auch immer streut dann Gerüchte, die italienischen Zeitungen schreiben drüber und schon hat der Vasseur einfach da mal ein Fass offen, dass er jetzt in irgendeiner Form schließen muss. Uncool, ja. Ja. Aber du hast schon angedeutet, es gibt vergleichbare Situationen aus der Vergangenheit. Erzähl doch mal.
Ja, ich würde auf jeden Fall noch sagen, also planetf1.com zum Beispiel, große Webseite, die haben zum Beispiel auch mit Fred Vasseur geredet und da hat explizit Fred Vasseur gesagt, da ist nichts dran. Planetf1.com sagt aber auch, dass aus Ihrer Sicht die Quellen, die sozusagen behaupten, dass zum Beispiel auch Ferrari Kontakt hatte mit dem aktuellen Red Bull-Teamchef Christian Horner, dass die tatsächlich glaubwürdig sind. Also, dass da was dahinter steckt, das haben sie explizit so geschrieben. Jetzt kann man natürlich dann auch immer noch sagen, okay, Planet F1 saugt sich das aus den Fingern oder die. Aber will ich an der Stelle auch mal gesagt haben, also die sind da sozusagen, man sagt ja im Englischen, to double down on something. Also die sind da nochmal, hat man das nochmal unterstrichen sozusagen.
Rückversichert.
Ja, haben nochmal gesagt, das ist auf jeden Fall so gewesen und wir schätzen das ein, dass das glaubwürdig ist. Wir haben das ordentlich geprüft und das ist unsere Meinung. Also das lassen wir hier mal so stehen und sagen dann natürlich auch noch vergleichbare Situationen. Fred Vasseur hat da ein Beispiel gegeben. Letztes Jahr, also 2024 in der Saison, gab es nämlich Gerüchte, dass Ferrari Eric Balbo, den Aerodynamikchef von Red Bull, unter Vertrag genommen hätte. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Und Fred Vasseur hat gesagt, er hat den Eric Balbo überhaupt nicht gekannt. Er musste den sogar googeln, um zu schauen, wie der ausschaut. Das sei eben
Franz
auch
Franz Herrmann.
Ja, genau. Also hat da sozusagen überhaupt keine Ahnung gehabt, wer das ist, hat auch dementsprechend keinen Kontakt gehabt und er hat auch gesagt, es sei auch für Diego Tondi, der tatsächlich auch der Leiter der Aerodynamik bei Ferrari ist und auch damals schon war und das sei auch recht hart für ihn gewesen, denn
ja, klar.
Jetzt überlegt mal, ihr seid in eurem Job und dann kommt ein Gerücht auf, dass euer Arbeitgeber jemanden unter Vertrag genommen habt und ihr denkt euch so, okay, also das kann ja passieren, ne? Also im Fußball zum Beispiel haben wir das ja auch schon ganz oft erlebt, ist ja nicht ausgeschlossen und dann seid ihr erstmal mit anderen Sachen beschäftigt, die in eurem Kopf vorgehen, als dass ihr euch hundertprozentig auf die Arbeit konzentriert. Ja. Auch das hat Fred Vasseur gesagt, ein abgelenktes Ferrari, das ist eben kein siegreiches Team und das hilft uns allen nicht weiter. Also der hat momentan alle Hände voll damit zu tun, den Kahn auf Kurs zu halten. Und trotzdem muss man festhalten, es war ein enttäuschender Start in diese Saison, wenn man es an McLaren festmacht. Ansonsten ist Ferrari aber eigentlich relativ gut dabei, zumindest mal was den Kampf um die Vizekonstrukteurs-WM angeht.
Achoo.
Gesundheit, lieber Dave.
Danke.
McLaren ist eigentlich uneinholbar, kann man jetzt nicht sagen. Es kann ja vieles passieren. Die haben ja noch nicht mal die Hälfte der Saison hinter uns. Aber Fakt ist, die haben 374 Punkte aktuell auf dem Konto als Team. Und dann kommt Mercedes mit 199, Ferrari mit 183. Ist da aber schon sehr gut dabei. Und dann muss man eigentlich sagen, Max Verstappen mit 162, denn viel mehr Punkte haben seine zwei Teamkollegen bisher nämlich auch noch nicht geholt. Verstappen hat 155 davon beigesteuert, der Rest
Wahnsinn.
Kommt eben dann von Yuki Tsunoda. Und in der Fahrer-WM, da ist Ferrari eigentlich unter ferner Liefen. Charles Leclerc ist ja ein Platz in der Fahrer-WM vor Lewis Hamilton. Lewis Hamilton mit 79 Punkten, Leclerc mit 104 und Lando Norris als Zweiter hat schon 176 und Oscar Piastri schon 198. Dementsprechend kann man an der Stelle auch festhalten, ein Punkt nur weniger hat Oscar Piastri geholt als Mercedes als komplettes Team. Auch das ein interessanter Fakt. Und dazwischen haben wir dann noch die beiden Kameraden Verstappen mit 155 und George Russell mit 136. Dann könnten wir eigentlich schon fast sagen, da können wir eigentlich schon übergehen, um über den aktuellen Stand bei der WM zu reden und so ein bisschen, worüber wir uns oder worauf wir uns vielmehr freuen beim kommenden Grand Prix in Österreich. Einen Mini-Einschub haben wir aber noch und der ist gar nicht so unerwähnenswert. James Walls, der Teamchef von Williams, der hat seinen Vertrag verlängert und zwar weiß man nicht wie lang, unbestimmte Zeit wird es jetzt nicht sein, vielleicht auch schon, also es gibt ja auch so Verträge, die laufen erstmal, aber Fakt ist, er hat frühzeitig verlängert und damit gibt es jetzt auch keine Gerüchte mehr, die ja manchmal aufgekreuzt sind, dass er vielleicht dann doch irgendwie zu Mercedes zurückkommt, wenn vielleicht Toto Wolff aufhört. Und er hat auch sehr klar gesagt, dass er sich pudelwohl fühlt bei Williams. Hat gesagt, Williams hat sich vom ersten Moment an wie ein Zuhause angefühlt. Und dieses ikonische Team, hat James Wallace gesagt, hat mir bereits einige unglaubliche Erinnerungen geschenkt. Wir sind alle vereint in unserem Ziel, auf unserem Erbe aufzubauen. Also damit spielt er natürlich an auf die großartige Vergangenheit von Williams, vor allem in den 1990er Jahren. Unzählige Weltmeisterschaften gewonnen, sowohl als der Fahrer-WM als auch in der Konstrukteurs-WM. Und er hat jetzt dann auch so in ganz kurzen Worten gesagt, was sie geschafft haben bisher und was noch kommt. Also da ist so ein bisschen Williams Masterplan dann auch schon, den wir da raushören.
Und gesagt, schon haben wir eine neue Folge am Start, würde ich sagen.
Die wird auch
oder?
Kommen, die wird auch kommen.
Ich glaube, da sollten wir mal genauer drauf schauen, ne?
Aber was hat James Wall gesagt? Er hat gesagt, in den vergangenen zwei Jahren haben wir uns darauf konzentriert, das Fundament zu stabilisieren. Das ist ihm ja auch großartig gelungen bisher. Und er hat gesagt, jetzt haben wir eine Plattform, um in den kommenden Jahren nach Ruhm zu streben. Und das klingt doch schon mal sehr, sehr schön. Also so als Nachfolger von Jos Capito hat er da wirklich immens gute Arbeit geleistet. Und kleine Statistik, und dann gehen wir auch sozusagen zum aktuellen WM-Status über. Williams hat tatsächlich 2025 den besten Saisonstart seit 2016 hingelegt, also seit fast 10 Jahren, und liegt aktuell mit 55 Punkten auf Rang 5 der Konstrukteurswertung und hat dabei mehr Punkte als in den letzten 3 Jahren zusammen schon geholt in dieser Saison. Starke Leistung, Aufwärtstrend ganz klar.
Was zwei gute Fahrer so alles bewirken können, ne?
Und auch da ist natürlich jetzt gerade mit diesem ganzen Aufwärtstrend, den man hat, leicht dann zu sagen für die Investoren. Aber ein Zitat, da dürfen wir uns euch auch nicht vorenthalten. Der Vorsitzende vom Eigentümer von Williams, und das ist Dorilton Capital, also ist so eine Investmentgesellschaft sozusagen, der hat gesagt, wir sind begeistert, dass James einen neuen Vertrag mit Williams unterzeichnet hat und sich verpflichtet, die Mission, die wir gemeinsam verfolgen, zu vollenden. Er hat Erfahrung, Energie, strategische Führung in die Aufgabe eingebracht, Williams zurück auf das oberste Podest zu bringen. Wir sind noch nicht dort, aber man spürt den Schwung, den wir in Grove aufbauen, also Hauptquartier, und wir sind gespannt auf das, was vor uns liegt. Und eine Sache, die ist auch spannend zu sehen, man muss jetzt eben nicht mehr auf Bezahlfahrer zurückgreifen und da sozusagen in den unteren Regalen wildern, sondern man hat ja jetzt vor der Saison mit Carlos Sainz spektakulär den Wunschfahrer bekommen, und das war ein riesen Ausrufezeichen. Der hat damals gesagt, hey, das Projekt, das überzeugt mich, und jetzt sieht man auch wirklich, dass das nicht einfach nur eine leere Floskel war. Sein Vertrag läuft ja auch nächstes Jahr weiter. Da kann einiges gehen. Also schauen wir mal, was da noch so kommt.
Das wird gut. Und wie gesagt, wir sollten nochmal in einer separaten Folge genauer drauf schauen. Nicht zuletzt, weil diese hier schon ziemlich lang geworden ist bisher.
Es gibt viel zu erzählen,
ja. Ja, lass uns doch mal aus der jüngeren Vergangenheit von Ferrari über den aktuellen WM-Stand und die Entwicklung bei Williams wirklich jetzt mal nach vorne schauen. Es ist ja Race Week, Freunde. Und eigentlich sollte sich in dieser Folge doch hauptsächlich alles um die Race Week drehen. Österreich, der Österreich-Grand Prix steht vor der Tür, und der Red Bull Ring, auf dem da gefahren wird, ist eine wahnsinnig tolle Strecke, und über die erzähle ich euch das sehr gerne was. Wir haben natürlich unseren Track Guide am Start, und bevor ich da auf Zahlen, Daten, Fakten mal gucke, ganz kurz mal ein paar wichtige Fakten überhaupt, ja, zum Red Bull Ring. Es ist eine der kürzesten Strecken im WM-Kalender, die wenigsten Kurven, wir haben nur 10 Kurven hier. Es gibt enorme Höhenunterschiede, das ist wichtig, ja. Die Strecke sieht vielleicht relativ einfach aus auf dem Papier, ist aber unheimlich anspruchsvoll. Ja, es geht eben, ne, bedingt durch die Höhenunterschiede sehr viel rauf und runter. Man muss mal bergauf bremsen, man muss bergab bremsen. Einige Kurven hängen dann nach außen. Eigentlich ist jede der 10 Kurven irgendwie wirklich komplett anders zu behandeln. Es gibt sehr lange Geraden dann. Wir gucken nochmal auf DRS-Zonen und so weiter. Aber da eine sehr gute Runde hinzukriegen, ist unheimlich schwer. Und ein ganzes Rennen sauber abzuliefern, ist auch nicht so ganz einfach. Und vor allem kann man überholen. Ja? Das ist das Gute. Die Österreich-Grand Prix sind in der Regel wirklich spektakulär. In den letzten Jahren allerdings auch nicht immer aus den richtigen Gründen. Es gab auch immer wieder unzählige Track-Limits vergeben. Das ist jetzt seit dem letzten Jahr ein bisschen besser geworden. Da hat man eine schöne Lösung gefunden mit einem kleinen Grünstreifen direkt neben der Strecke und dann aber wieder asphaltiert. Also man verliert Zeit, wenn man wirklich zu weit rauskommt. Deswegen macht es keiner mehr. Falls man aber wirklich verunfallt, hat man trotzdem die Sicherheit der asphaltierten Auslaufzone. Also wirklich ein guter Kompromiss. Und was wichtig ist, das ist eigentlich eine Seltenheit in der Kombination. Im heutigen Rennkalender, Traktion und Motorpower sind wirklich entscheidend. Dadurch, dass es eben lange Geraden gibt, dass es viel bergauf geht, müssen die Autos wirklich Wumms haben. Das könnte für Alpine vielleicht ein Problem werden, deren Motor ist ja nachweislich immer noch nicht wirklich der beste. Viele langsame Ecken, aus denen man raus beschleunigen muss, Traktion wichtig. Motorpower wichtig, Aerodynamik eher sekundär, da kommt es nicht so drauf an. Aber lass uns doch mal reingehen, Sebastian, schauen wir doch mal. 4,318 Kilometer ist da eine Runde lang um den Red Bull Ring. 71 Runden Renndistanz, 306,452 Kilometer sind das dann in Summe eben. Und der Rundenrekord, ihr merkt es schon, das ist eine sehr, sehr schnelle Runde. 1:05,619 aufgestellt von Carlos Sainz, über den wir gerade gesprochen haben, im Jahr 2020. 10 Kurven, ich habe es schon angesprochen, es geht nur dreimal links rum, 7 Rechtskurven insgesamt, also wirklich sehr, speziell, der Kurs. Wir haben drei DRS-Zonen. Im Prinzip jede längere Gerade ist auch eine DRS-Zone. Nicht zuletzt deswegen kann man wirklich prima überholen. Es gibt eine Menge Action. Lange Geraden, harte Anbremspunkte, enge Kern. Bergauf, bergab, wie gesagt, ist wirklich, wirklich immer wieder toll. Der erste Grand Prix fand auch schon 1970 statt. Also die Strecke ist sehr lang im Kalender, wurde im Laufe der Zeit aber mehrfach umgebaut. In der Form, wie wir sie jetzt aber haben, gibt es sie schon eine ganze Weile. Ich glaube 2014 waren die letzten Umbauten, die waren aber nur kosmetischer Natur. Auch im Prinzip in den 90er Jahren. Als dann sich Schumacher und Häkkinen zum Beispiel mehrfach da sensationell duelliert haben, da sah die Strecke eben groß und ganz schon so aus, hieß damals aber noch A1-Ring zum Beispiel. 38 Grand Prix hatten wir im Lauf der Zeit auf diesem Kurs. Einige nette Doubleheader auch zu Zeiten dieser unsäglichen Plage, die uns daheim gesucht hat vor einigen Jahren. Da wurden dann wirklich innerhalb von einer Woche zwei Rennen gefahren auf der Strecke. Der Österreich Grand Prix und der Steiermark Grand Prix, wenn ihr euch erinnert. Ja, das waren Zeiten. Max Verstappen, Rekordsieger. 5-mal hat er schon gewonnen. Mercedes als Team mit 7 Erfolgen die beste Mannschaft. Letztes Jahr gewonnen hat George Russell. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Da hat er profitiert vom Zwist zwischen Max Verstappen und Lando Norris. Die haben sich da behakt.
Die haben die DRS-Zone ausgenutzt.
Ja. Da hat sich Verstappen die ersten seiner Strafpunkte geholt, an denen er bis heute knabbert. Ja, ach, interessante Geschichte. Reifen- und Bremsverschleiß sind eher im mittleren Bereich auf der Strecke, keine großen Besonderheiten an dieser Front. Wir rechnen immer wieder mit 1 bis 2 Boxenstops. Mal gucken, in den letzten Rennen waren es irgendwie immer mehr, als wir dachten. Eigentlich aber kommen die Teams meistens mit einem durch. Wir sind sehr gespannt, wie es läuft. Die Reifen C3, C4, C5, also die normale weiche Garnitur ohne den exotischen neuen C6-Reifen diesmal. Schauen wir mal, wie es wird. Sebastian Ferrer, durch wann ihr einschalten müsst, Freunde.
Jawohl, also Grand Prix in Europa, deswegen alles hauptsächlich Mittag und nachmittags. Das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite freie Training am Freitag um 17 Uhr, dann am Samstag um 12.30 Uhr das dritte freie Training, sozusagen die Generalprobe für das Qualifying. Das Qualifying selbst, das könnt ihr genießen um 16 Uhr am Samstag und das Rennen dann 15 Uhr, klassische Zeit für ein Europa-Rennen. Da sind wir super gespannt drauf und jetzt machen wir einen Deckel drauf. Das war eine lange Episode, aber es gab auch wirklich viel, über das wir reden können und es ist einfach so, die Saison 2025, die liefert stark ab. Wenn jetzt Ferrari und Mercedes vielleicht auch noch ein bisschen öfters ganz oben auf dem Podium stehen, dann wird es wahrscheinlich nochmal richtig spannend. Momentan McLaren, da kracht es ja, hat es ja zum ersten Mal gekracht. Mal schauen. Letztes Jahr war ja auch nicht so das Überrennen für den McLaren. Auch ein Piastri konnte dann nicht profitieren von dem Ausfall von Norris und sich da auf Platz 1 stellen. Das hat auch nicht geklappt. Also deswegen könnte da vielleicht nochmal richtig Pfeffer reinkommen. In dem Sinn, schreibt uns doch gerne, wie ihr die Themen seht, auf was ihr euch freut und dann sehen wir uns nochmal zur richtigen Preview dann kurz davor, dann auch mit dem Wetter und allen Updates sozusagen, die bis dahin noch relevant werden. Bis dann.
So schaut's aus. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis zu den nächsten Episoden und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.